Zur Betrachtung lesen wir heute ein Wort aus Johannes 15, Johannes 15, die Verse 1 bis 8, ein Ich-Bin-Wort Jesu. Er sagt hier: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Liebe Brüder und Schwestern, Salomo hatte recht, als er sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das gilt auch für das Leugnen der Glaubenswahrheiten. Auch heute sprechen leider gerade Kirchenleute Jesus das Recht ab, sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben zu bezeichnen. Die ehemalige Hamburger Bischöfin Maria Jepsen sagte dazu einmal: Jesus hätte nicht gesagt, er sei der einzige Weg, weil er nur ein Weg unter vielen sei. Maria Jepsen ist wie so viele führende Kirchenleute ganz dem Zeitgeist verfallen. Da wird behauptet, es gebe viele Wege zu Gott. In allen Religionen sei Gott zu finden. Aber Jesus sagt eben auch nicht, er sei ein Weg zu Gott, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, also absolut. Und das bestätigt er doch auch anschließend an dieses Wort mit der Aussage: Niemand kommt zum Vater als denn durch mich. Und das hat Frau Jepsen geflissentlich unterschlagen, wie so viele andere kluge Leute heute auch. Außerdem ist Jesus auch der Einzige, der berechtigt war, diese besondere Gottesformel, die nur Gott zustand, ich bin, also Anihu, zu gebrauchen, weil er in der Tat Gottes Sohn war. Bei unserem Textwort heute, dem letzten der sieben Ich-Bin-Worten Jesu, in dem Jesus sagt, ich bin der Weinstock, finden wir eine Besonderheit, nämlich die Gegenüberstellung zu den Jüngern, wenn er sagt, ihr seid die Reben. In den anderen Ich-Bin-Worten steht in den meisten Fällen die Aussage Jesu, wer dies oder jenes tut, der wird es erleben. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, wer von diesem Brot isst, wird nicht mehr hungern. Oder ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Oder in einem Wort, über das wir an den Gräbern sprechen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Oder ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In diesen Beispielen wird uns gesagt, was wir tun müssen. Beim Brot Jesus, beim Weg, der Jesus ist, beim Licht, bei der Auferstehung und auch bei der Tür, die Jesus ist. Wir müssen das Brot essen, den Weg gehen, an Jesus glauben, ihm nachfolgen, durch die Tür eingehen ins Reich Gottes. Und hier nun die Aussage Jesu: auf den Zustand oder die Lage seiner Nachfolge bezogen. Ihr seid die Reben. Ähnlich hat sich Jesus den Juden, das heißt den Schriftgelehrten, gegenüber geäußert, auch mit einer Feststellung über ihren Zustand, über ihr Wesen, wenn er sagt, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Oder wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Oder ein noch krasseres Resümee, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist der eigentliche Zustand des Menschen. Er kommt von unten. Sein Vater ist der Teufel. In unserem Text spricht Jesus aber von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern. Sie sind ja aus Gott, denn sie hören und befolgen Gottes Wort. Hier sagt er von ihnen, ihr seid die Reben. Also nicht mehr, wenn ihr dies oder das tut, dann. Nein, ihr seid die Reben. Es ist doch eine ganz natürliche Gegebenheit, eine unumstößliche Tatsache, sagt Jesus, ich bin der Weg und ihr seid, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und eine Rebe, die nicht im Weinstock, das heißt nicht mit dem Weinstock verbunden ist, ist unsinnig, ist unnatürlich. Das gibt es in der Natur nicht. Wenn das der Fall ist, dann ist sie gar keine Rebe mehr. Dann ist sie vom Weingärtner abgeschnitten worden und ist dem Verkommen preisgegeben. Dann hat sie kein Leben mehr. Der Sinn der Rebe ist, mit dem Weinstock verwurzelt zu sein. Einen anderen Sinn hat die Rebe nicht. Ihre Daseinsberechtigung besteht nur in der festen Verbindung mit dem Weinstock. Sie ist nichts Eigenständiges. So ist auch ein echtes Christsein ohne lebendige Beziehung zu Jesus ein reiner Unsinn. Das gibt es einfach nicht. Ein Namenschrist ist kein Christ. Und wer die Einzigartigkeit und den Absolutheitsanspruch Jesu leugnet, der ist so weit vom echten Christsein entfernt, nach dem Verständnis der Bibel, wie der Tag von der Nacht oder wie der Tod vom Leben. Ein Christ, dessen Mitte nicht Jesus ist, ist kein Christ. Ein Christentum ohne Jesus oder nur am Rande mit Jesus ist unsinnig. In unserem Text geht es aber vor allem um die Frucht. Den Juden war ja der Vergleich der Gemeinde mit einem Weinberg oder einer Pflanzung ein vertrautes Bild. Im Psalm 80 lesen wir, einen Weinstock hobst du aus Ägypten. Du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Oder Psalm 1 spricht vom Gerechten als von einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und seine Frucht bringt. Oder Psalm 92, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zedre auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Oder denken wir auch an das Weinberglied in Jesaja 5 oder an Jeremia 2, in dem Ähnliches ausgesagt wird. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartende, stinkende Reben eines fremdartigen Weinstocks? Und auch das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum in Lukas 13 war den Zeitgenossen Jesu ein verständliches Beispiel, was das Fruchttragen anbetrifft. Jesus will uns hier also besonders einschärfen, dass aus einer Christusverbundenheit doch immer Frucht entsteht, ja entstehen muss. Jesus erklärt zweimal in unserem Text, ich bin der Weinstock. Zuerst sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Der Weingärtner ist der Vater im Himmel. Er hat Jesus in den Weinberg Israel gepflanzt. Er hat ihn als rechtmäßig ausgewiesen, ihn beglaubigt, er hat ihn legitimiert, als er bei der Taufe Jesu aus dem Himmel rief, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Oder bei seiner Verklärung sagt er dasselbe und dann noch dazu, ihn hört. Jesus unterschied sich von den falschen Messiasen, von den Unechten, als der Wahre. Er allein war berechtigt, die Urformel Gottes, ich bin, für sich in Anspruch zu nehmen, ob es nun den Schriftgelehrten passte oder nicht. Bevor nun Jesus über seine Jünger in Vers 5 sagt, ihr seid die Reben, beginnt er mit einer harten Aussage. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er, der Vater als Weingärtner, ab. Und so handelt ja jeder Weingärtner. Es wäre verantwortungslos, wenn ein Winzer fruchtlose Reben am Stock ließe, obwohl sie dem Stock Kraft kosten und aussaugen. Und damit ist jedem Christentum das Urteil gesprochen, dass Gott nur als Kraftquelle und Rückversicherung nutzt, ohne ihm gehorsam zu sein. Wie viele Gebete, auch Hilfsschreie, bleiben vergeblich, weil dahinter kein Wille zum Opfer und zur Nachfolge steckt. Ob wir die scheinbare Vergeblichkeit so mancher unserer Gebete nicht einmal unter diesem Gesichtspunkt nachprüfen sollten. Christen dürfen nicht nur geistliche Konsumenten sein. Das heißt, dass die Gemeindeglieder nicht nur als solche unter das Wort kommen sollten, um selbst etwas mitzunehmen, um sich erbauen zu lassen. Eine solche Einstellung ist falsch, dass ich nur deshalb in den Gottesdienst komme, weil ich empfangen will. Erwarte ich nur, dass mir gedient wird. Gottesdienst heißt aber auch, dass ich Gott diene und nicht nur er mir. Die Formulierung "jede Rebe an mir" macht klar, dass es um Jünger Jesu geht und nicht um Außenstehende. Abschneiden heißt im Urtext zugleich wegnehmen, beseitigen. Das heißt, der Jünger wird aus der Gemeinschaft mit Gott und Jesus entfernt, aus der wahren Gemeinde ausgeschlossen. Wie lange sich Gott in Geduld um einen bemüht, wird hier nicht besprochen. Aber wir kennen das ja aus dem Gleichnis vom Feigenbaum, wie viel Geduld der Weingärtner oft aufbringt. Doch auch sie hat einmal ein Ende. Ebenso wenig wird darüber gesprochen, ob diese abgeschnittene Rebe später doch wieder Anschluss finden wird. Weil es sich ja bei den Reben zunächst um die Jünger Jesu handelt, mag dieses Wort vielleicht auch eine Anspielung auf den Jünger Judas sein. Die Parallele zu Matthäus 15 muss aber wohl auch bedacht werden, als Jesus in Bezug auf die verärgerten Pharisäer sagte: "Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden." Es gibt also auch solche Nachfolger, die nicht Gottes Ruf vernommen haben, sondern die um eines Menschen willen gekommen sind. Sie haben sich dann nicht zum Herrn bekehrt, sondern zu einem Menschen, von dem sie begeistert waren, auf den sie hochschauten. Ihre Entscheidung war eine Entscheidung für einen Menschen, vielleicht auch für eine Gemeinde. Möge der Herr uns, die wir Gottes Wort verkünden, davor bewahren, dass wir Menschen zu uns bekehren, anstatt eindeutig nur Wegweiser zu Jesus zu sein. Aber wir wissen auch, wie viele Menschen damals sogar zu Jesus kamen, um vordergründigem Willen, weil sie sich einmal satt essen konnten oder weil sie ihm, den politischen Führer, der sie vom Römerjoch befreien sollte, erkennen glaubten. Oder sie hörten ihn gern, wenn er die Schriftgelehrten bloßstellte und die Ehrsucht und den Hochmut, die Heuchelei der Pharisäer geißelte. Und vielleicht auch aus Wundersucht und Sensationslust. Als sie dann aber persönlich gefordert wurden, da sagten sie, Johannes 6, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und einige Verse später heißt es dann von diesen: von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. So dass Jesus sogar im engen Jüngerkreis die Frage stellte: wollt ihr etwa auch weggehen? Wie kommen wir unter Gottes Wort? Wollen wir nur erbaut und bestätigt werden? Wollen wir nur hören, dass es gut um uns bestellt ist, weil wir ja Erlöste sind und dass uns jetzt nichts mehr geschehen kann? Dieser Text jedenfalls gibt nichts für ein sanftes Ruhekissen her. Denn hier geht es eindeutig um Frucht, die der Herr bei uns sucht. Frucht bringen, das ist das Ziel, das Jesus hier in den Vordergrund stellt. Frucht und nochmals Frucht. Da geht es nicht um Ruhen, sondern um Arbeit, um Mühe und um Unruhe. Und wenn Frucht da ist, wir stellen uns vielleicht vor, Jesus hätte eigentlich gesagt haben sollen: jede Rebe, die Frucht bringt, die lobt er. Aber nein, das hat er nicht gesagt, sondern vielmehr, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Man muss sich einmal klar machen, was reinigen hier bedeutet. Es bedeutet das Ausschneiden der gesunden Rebe, das Entfernen aller überflüssigen Teile. Das entsprechende griechische Wort ließe sich auch mit säubert er übersetzen. In der Geschichte des Christentums hat man dieses heilige Winzermesser oft besungen. Aber dieser Vorgang ist schmerzlich. Im Weinbau schneidet man junge Reben nach dem ersten Jahr bis auf zwei Augen zurück, so schreibt ein Fachmann. Bei uns ist es Gott, der entscheidet, was überflüssig ist und nicht unsere Wünsche. Tiefe, schwere Verluste sind das mit menschlichen Maßstäben gemessen. Und doch hat Gott das Ziel, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ohne Reinigen, ohne Säubern würde die Frucht weniger und am Schluss ganz aufhören. Gott hat große Dinge mit uns vor und wird Wunderbares wirken, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das Winzermesser wird von Gottes Hand umfasst und von seiner heiligen Liebe geführt. Menschen, die bisher in ihrem Leben schon Frucht brachten, werden mehr Frucht bringen. Menschen, die Gott zu besonderen Aufgaben gebrauchen will, müssen sich ein gründliches Zurückschneiden von ihm gefallen lassen. Josef zum Beispiel hatte mehr zu leiden als seine Brüder. Dafür wurde er später vielen Völkern zum Segen. Und der Heilige Geist sagt durch Jakob von ihm: Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Die Frage Gottes an uns lautet: Sind wir bereit, uns von ihm zurückschneiden zu lassen, damit er uns so zum Segen setzen kann, wie er es ganz persönlich für uns geplant hat? Die Gesetze unseres Herrn sind andere als die der Welt. Wie der Dichter treffend sagt: Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was schwach, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Diese Gesetzlichkeit ist dem natürlichen Wachstum genau entgegengesetzt. Das Schneidemesser Gottes will Frucht. Diese liebende Härte Gottes geht aber unserer Natur sauer ein. Betzel sagt: Wenn Gott unsere Wunden heilen will, dann gießt er erst Essig hinein. Und wir schreien auf und wir fragen: Womit haben wir das verdient? Aber nur unter dem Schneidemesser Gottes genesen wir zur Frucht, zu mehr Frucht. Wir sollten in Geduld auf Gottes Stunde hoffen, denn wenn sie kommt, dann kommt sie groß. Und wer immer nur die anderen anklagt, hat immer Unrecht. Und wer der Hand Gottes stillhält, wird am Ende das Größte erfahren. Grundsätzlich gilt in Anbetracht dieses Wortes hier zur fortgesetzten Frucht oder Fruchtbarkeit kommt nur, wer sich reinigen lässt. Abschneiden, von dem in Vers 2 die Rede ist, deutet auf Gericht und Ausschneiden auf Gnade und Segen hin. In Vers 3 ist noch einmal von Reinigen die Rede. Und er sagt: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesus will sagen, dass die Jünger schon eine grundsätzliche Reinheit gewonnen haben und deshalb ohne falsche Angst den kommenden Reinigungen entgegensehen können. Dabei ist aber zweierlei interessant. Zuerst die Tatsache, dass die Annahme des Wortes zu einer grundsätzlichen Reinheit führt. So wichtig ist also das Wort Gottes. Zum anderen die Tatsache, dass das Wort, das Jesus geredet hat und das auch heute noch verkündigt wird, nicht nur tröstende, sondern auch reinigende und richtende Funktion hat. Eine Predigt, die nur noch das Zuckerbrot der Gnade, aber nicht mehr das Salz des Gerichtes enthält, ist also falsch. Luther hat schon gesagt, eine Predigt muss Rumor machen. Es ist schon heilsam, wenn man unter einer Predigt betroffen wird, wenn man sich innerlich dagegen wehrt. dem alten Adam, der bei den wenigsten Menschen schon tot ist, auch bei mir nicht, liebe Brüder und Schwestern, dem gefällt das reinigende, heilsame Wort nicht. Der alte Adam möchte nicht aufgeschreckt und aufgeweckt werden. Er möchte viel lieber ruhen. Wer von uns hätte je viel über Rebblüten nachgedacht? Sie ist eine der kurzlebigsten Blüten überhaupt. Man schenkt ihr fast gar keine Bedeutung. Erst dann, wenn sie vergangen ist und sich in Frucht verwandelt hat. In der Natur können wir drei Arten von Pflanzen unterscheiden. Die, welche blühen, aber gar keine Frucht tragen. Dann solche, die sowohl durch ihre Blüten als auch durch ihre Früchte auffallen, wie zum Beispiel der Pfirsichbaum. Und schließlich die von der Art des Weinstocks, dessen Blüten ganz unscheinbar sind und die der Mensch nur ihre Frucht wegen schätzt. Dieser letzteren Art misst Gott aber offensichtlich einen hohen Wert bei. Wie sehr sind wir doch immer versucht, etwas zur Schau zu stellen, was die Menschen beeindruckt. Eine Blume, eine Blüte, die sie bewundern sollen. Aber der Vater hat uns dazu bestimmt, einfach Reben am Weinstock zu sein. Wichtiger als alles andere ist ihm dabei das Fruchtbringen. Unser Textwort besteht eigentlich aus zwei Abschnitten, was nur die Aussage über die Frucht betrifft. Zuerst in Vers 2 bis 3 geht es um die Frucht durch Reinigung. Und in den Versen 4 bis 8 ist das Thema Frucht durch Bleiben. Jesu Aufforderung zum Bleiben hat bei Johannes einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er ist derjenige, der am häufigsten davon redet, auch in seinen Briefen. Das Wort Bleiben steht 11-mal in diesem Kapitel 15, 40-mal im ganzen Johannesevangelium und dazu noch 27-mal in den Johannesbriefen. Da sagt er zum Beispiel in Johannes 2, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Deshalb sollten wir hier besonders aufmerksam zuhören. Bleibt in mir. Damit schlägt Jesus das bestimmte Thema an. Zwei wichtige Perspektiven öffnen sich hier. Die erste Perspektive: Für Christen gibt es einiges, was unter keinen Umständen verändert werden darf. Dazu gehört die persönliche Beziehung zu Jesus Christus im Gebet, Gemeinschaft und Dienst. Dazu gehört das Wort Gottes und dazu gehört auch die Lehre. Bleibt in mir meint nicht nur eine verschwommene Sympathie. Es geht um den biblisch klar umrissenen Jesus mit dem ebenso klar zu erkennenden biblischen Wort. Bleiben. Diese Perspektive warnt uns davor, alles Neue gut und interessant zu finden, bloß weil es neu ist. Oder auch alles der Zeit anpassen zu wollen. Die zweite Perspektive, in Christus sollen wir bleiben. Das heißt dieses in mir. Kein anderer kann und darf an seine Stelle treten. Kein Kulturprotestantismus, wie einer treffend sagt. Keine Kirche, kein Papst, keine Maria, erst recht keine Ideologie, keine Politik, kein Staat und kein Götze wie Jugend, Gesundheit oder Schönheit. Unzählbar sind die Stellen, die bei Paulus vom Sein in Christus spricht. Aber was heißt das genau, in mir? Wie geht das zu? Die Antwort ist, durch die Wiedergeburt werden wir Glieder an einem neuen Organismus, nämlich am Leib Jesu. Der Heilige Geist regiert uns dann und Jesu Hand hält uns. So sind wir in Christus. Keine Macht von außen kann eine solche Christusverbindung lösen. Und deshalb sei noch einmal betont, Interesse, Aufgeschlossenheit, nahe dran sein, genügen nicht. Wir müssen wirklich in Christus sein und bleiben. Dann bleibe ich in euch, fährt Jesus fort. Jesus bleibt nur in solchen, die in ihm bleiben. Wie soll auch Kraft und Saft des Weinstocks in einer Rebe bleiben, die schon vom Stock gelöst ist? Das anschließende Bild macht noch einmal klar, worum es bei diesem Bleiben geht. So wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Frucht bringen, so viel ist jetzt schon deutlich, setzt die Christusverbindung voraus. Es kann niemals die Leistung des Jüngers sein. Jedes Eigenlob scheidet aus. Wie steht es aber mit den imponierenden Leistungen innerlich ungetreuer Christen? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist keine Frucht. Keine Frucht für Gott, sondern ein Handeln zur eigenen Ehre und letztlich zur Verdammnis. Und unter Vers 5, er wird nicht umsonst zu den zentralen Versen des Evangeliums gerechnet. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier spricht Jesus ausdrücklich von den Jüngern. Aber hier wird das Verhältnis Jesus zum Jünger auf den klassischen Satz gebracht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Schließlich sollen wir aber nicht übersehen, dass der Weinstock gerade durch die Reben Frucht bringt. In dem Begriff Rebe liegt also doch eine Würde, die man sonst mit dem Titel Mitarbeiter Gottes bzw. Jesu ausdrücken könnte. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Zunächst sieht dieser Satz wie eine Wiederholung aus. Aber er erhält doch eine Verheißung, die wir bisher noch nicht hatten. Nämlich, der bringt viel Frucht. Aber gerade dieses Ziel soll wieder ein Ansporn sein, in ihm zu bleiben. Es fällt hier die enge Parallele mit Matthäus 13 auf, gerade mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das wir am Anfang gelesen haben, wo Jesus viel Frucht will. 30, 60 und 100-fältig. Lassen wir Jesus in uns wirken, dann brauchen wir um das Ergebnis keine Bange zu haben. Jeder Weinbergbesitzer legt alles darauf an, dass die Traubenernte gut ist. Die Bearbeitung des Weinbergs, die Düngung, die Pflege und das Beschneiden, der Schutz der Trauben vor Befall durch Schädlinge und das Reifen in der Sonne sind entscheidend für den Wert der Frucht. Das Allerwichtigste aber ist, dass die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Nur wenn der Saftstrom fließt, wird die Ernte gut. Diese Grundvoraussetzung sollten wir immer beachten. Die Frage ist, ob wir so mit Jesus leben. Ist die Verbindung mit ihm auch in angefochtenen Lagen nicht ununterbrochen? Und wissen wir wie Paulus, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Es gibt kein Sonntagschristentum. Große Zeugen Jesu sind Menschen, die in geheiligter Natürlichkeit auch in der allereinfachsten Arbeit das Geheimnis mit Jesus ausstrahlen und einsichtig machen, auch ohne viel darüber zu reden. Christen sollte man daran erkennen, dass sie Hinweis auf Jesus sind. Natürlich schaffen nicht wir die Frucht, sondern der Herr schafft sie. Er wird sie in unserem Leben schaffen, wenn unsere Hingabe völlig und unser Glaube einfältig ist. Er wird sie in unserem Leben schaffen, wenn unser einziger Wunsch ist, dass wir Licht und Salz für Jesus sind. Es ist ein großer Irrtum, wenn man glaubt, die Nachfolge Jesu sei ein gemütlicher Spaziergang. Der Kampf des Glaubens geschieht im geheimen und offenbaren Widerstand des Unglaubens. Wer das Risiko der Nachfolge Jesu eingeht, wird vor den Widerständen der Hölle früher oder später kapitulieren, wenn er Schwärmer oder Idealist ist. Nach dem Bericht des Evangeliums hat der Herr das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in dem Augenblick gesprochen, als die Massen ihn umdrängt haben. Wie nüchtern hat er die unsichtbare Wirklichkeit in der Sichtbaren gedeutet. Der Unterschied zwischen Erfolg und Frucht ist hier haarscharf markiert. Das Saatgut Gottes sucht Boden. Nur das sterbende Leben im Boden wird als Frucht erweckt zum sieghaften Leben. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis von der Saat, dass uns der Feind nicht am nächsten ist auf den Dielen des Lasters, sondern wenn das schöpferische Saatgut Gottes in unser Herz hineinfällt. Dann kommen die Vögel der Hölle und picken es weg. Die Geschichte der Gemeinde ist ein einziger Beweis, dass der Feind immer wach ist, wenn die Botschaft in Vollmacht die Herzen trifft. Es gibt auch einen Wunschtraum, der im Erfolgsdenken liegt. Auch das fromme Buchen von Erfolgen ist gefährlich. Es kann uns dann unterlaufen, dass wir in der Selbsttäuschung meinen, wir hätten die Wirklichkeit im Griff. Auch eine Reklame, die marktschreierisch geistliche Erfolge rühmt, sollten wir meiden. Erfolg ist der Wunschtraum der natürlichen Sehnsuchtshoffnung. Und Frucht ist die Buchung der Wandlung und Neuschöpfung in unserem Leben, so hat einer gesagt. Frucht weist weit über sich hinaus auf den Herrn der Ernte. Wenn man im Bilde des Gleichnisses denkt, war es doch ein totaler Misserfolg, dass nur ein Viertel des Saatgutes Gottes Aussicht auf Frucht hatte. Alles andere ist Saat ohne Verheißung. Wer deshalb in seinem Leben Frucht sucht, muss durch die Anfechtungen hindurch glauben, muss die Lektion lernen, die unserem frommen Erfolgsdenken immer wieder durch die Korrektur Gottes gegeben wird. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer den Friedhof in Wernigerode im Harz besucht, kann auf dem Grabstein von Dr. Cornelius Friedrich Adolf Krummacher folgende Inschrift lesen. Der Inhalt seines Lebens, Doppelpunkt, ich weiß nichts, denn allein Jesum Christ, der für mich gestorben ist. Krummacher ist der Dichter des bekannten Liedes, das wir gesungen haben, Stern, auf den ich schaue. Er hat es nicht miterlebt, dass man dieses Lied sang, denn es ist erst nach seinem Tod von Mina Koch vertont worden. Krummacher hatte schon als junger Mann viel gedichtet. Zu seinen Freunden gehörten Ernst Moritz Arndt und Emanuel Geibel. Es war ein rechtes Gotteskind, stark im Glauben und fürsorglich in der Liebe. Seine Demut wirkte mutmachend auf andere, besonders in den letzten Jahren seines Lebens, wo er durch viele Krankheiten hindurchgehen musste. Es darf als Bekenntnis über seinem Leben stehen, was er damals aufgeschrieben hat in dem genannten Lied, das wir gesungen haben. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde? Wer? Ohne dich zerstieben, würden wir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du. Diese Liedaussage bringt dieses ganz auf Jesus geworfen sein des Nachfolgers Jesus besonders zum Ausdruck. Selbstlos und Vorzeigen von Erfolgen, wie er schon anklang, passen nicht zu einem Jünger Jesu, denn alles kommt ja allein vom Herrn. Wir werden davor gewarnt, menschliche Maßstäbe anzulegen. Was eitle Prediger tun oder scheinbar edle Jünger oder ehrgeizige Bischöfe, Missionare, Gottesmänner, das kann schon ganz schön viel sein. In den Augen Jesu aber ist es nichts, wenn es nicht Jesus in ihnen gewirkt hat. Viele haben sich schon Gedanken darüber gemacht, was hier die Frucht ist, von der Jesus spricht. Ist es die Frucht der Mission? Menschenseelen, die von Menschenfischern für Jesus gewonnen werden? Die Frucht der Liebe vielleicht? Aber dieses ohne mich könnt ihr nichts tun, weist schon auf diese Frucht hin. Es ist alles, was Jesus durch mich wirken kann. Dazu gehört die Frucht der Lippen ebenso gut wie Glaube, Liebe und Hoffnung. Die einzelnen Glaubensfrüchte, die Galater 5 oder Epheser 5 aufzählen, ebenso wie die umfassende Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, nach Hebräer 12. Dazu gehört auch das Zusammenleben mit anderen Gemeindegliedern in der Bruderliebe, ebenso wie die Nächstenliebe und die Feindesliebe, die Mission ebenso wie das Ausharren in Verfolgungen, ja sogar das stellvertretende Leiden in der Gemeinde nach Kolosser 1, 24. Ohne diese Frucht, die die Jünger Jesu, die rechten Christen, hervorbringen durch ihr Bleiben in Jesus und in seinem Wort. Und Bleiben im Wort meint eben, es auch zu befolgen, dient nicht zur Verherrlichung der Jünger selbst. Das hat Jesus mehrmals klar gemacht. Denken wir nur an das eine Wort in Matthäus 5. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euch preisen. Nein, so heißt es nicht. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Auch die Apostel haben das immer wieder unterstrichen. Paulus zum Beispiel, wenn er von den Philippern erwartet, dass sie erfüllt seien mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Durch das Fruchtbringen der Jünger soll der Vater verherrlicht werden. Und so fließt über Jesus, den Weinstock, für die Reben alle Herrlichkeit zum Vater zurück, von dem sie ausgegangen ist. Und das ist der Sinn und der Zweck der rechten Jesus-Nachfolge. Die Verherrlichung und das Lob des Vaters. Er, Jesus, der Weinstock, und wir, seine Jünger, die Kanäle, durch die der Segen fließt und zur Frucht wird, alles zum Lobpreis Gottes, des Vaters in alle Ewigkeit. Das ist unsere hohe Berufung als Christen, liebe Brüder und Schwestern. Ob wir wohl dieser Berufung entsprechen, ob ich ihr entspreche, das ist die Frage, die unser Text heute an uns richten wollte. Amen.